Vor einiger Zeit habe ich angefangen, Tinder zu nutzen und die Erfahrung war mehr oder weniger in Ordnung. Ich wollte eigentlich immer jemanden auf die traditionelle Weise kennenlernen, aber mein Arbeitsplan war so voll, dass ich schließlich mein Glück mit der App versuchte. Das war ungefähr 2015, als Tinder noch relativ neu war. Nachdem ich mein Profil erstellt hatte, begann ich zu swipen. Ich war überrascht, wie viele Matches ich bekam, eigentlich nur 3 oder 4. Aber das war immer noch mehr, als ich erwartet hatte. Eines davon war Tanja, ein absolut wunderschönes Mädchen mit langen, lockigen Haaren. Wir verstanden uns sofort und nach ein paar Tagen Schreiben verabredeten wir uns in einem Park in der Nähe meiner Wohnung. Am Tag des Treffens kam ich früh im Park an. Es war ein schöner Tag, die Sonne schien und eine leichte Brise bewegte die Bäume. Der Park war ruhig, nur ein paar Familien und Paare waren dort. Ich setzte mich auf eine Bank in der Nähe unseres Treffpunkts. Als die Minuten vergingen, wurde ich immer nervöser. Die vereinbarte Zeit war längst vorbei und ich überprüfte ständig mein Handy, ob sie vielleicht abgesagt hatte oder sich verlaufen hatte. Als die Sonne unterging, begann ich zu befürchten, dass sie mich einfach stehen gelassen hatte. Dann hörte ich Schritte hinter mir. Ein langer Schatten fiel durch die untergehende Sonne. Als ich mich umdrehte, sah ich 3 Typen auf mich zukommen. Sie waren alle etwa 25 Jahre alt, 2 davon ziemlich bullig. Ich wurde nervös, als sie näher kamen, und bereitete mich auf das Schlimmste vor. »Alles klar, Alter?«, sagte einer von ihnen. »Ja«, antwortete ich. »Hast du vielleicht etwas Kleingeld?«, fragte ein anderer. »Sorry, ich habe kein Bargeld dabei«, sagte ich. Ich wollte gehen, aber 2 von ihnen versperrten mir den Weg. Dann sagte einer, »Zeig mal deine Brieftasche.« Ich trat einen schüchternen Schritt zurück, um Abstand zu gewinnen. »Ich will keinen Ärger«, sagte ich und begann, die Situation zu verstehen. Ich versuchte, an ihnen vorbeizukommen, doch sie gaben nicht nach. Stattdessen kamen sie näher und einer packte mich am Arm. Ich versuchte, mich loszureißen, aber sein Griff war wie ein Schraubstock. Die anderen beiden umringten mich und wirkten einschüchternd. Ich wusste, ich musste schnell handeln. Mit einem Adrenalinstoß holte ich mit meinem freien Arm aus und traf einen von ihnen an der Nase. Der Typ taumelte zurück, hielt sich das Gesicht und die anderen beiden zögerten einen Moment. Diese Sekunde nutzte ich, um loszurennen. Ich rannte so schnell ich konnte und warf immer wieder Blicke nach hinten. Sie verfolgten mich, aber ich war eindeutig schneller. Ich hielt erst an, als mir die Luft ausging. Als ich stehen blieb, merkte ich, dass ich in einem Teil der Stadt war, den ich nicht kannte, ohne Orientierungspunkte. Ich checkte mein Handy, um meinen Standort zu überprüfen und den Weg zurück zu meiner Wohnung zu finden. Nachdem ich eine Karte studiert hatte, wusste ich wieder, wo ich war. Ich bestellte ein Uber, weil ich nicht riskieren wollte, zu Fuß zu gehen und den Typen wieder über den Weg zu laufen. In dem Moment war mir die Situation eher peinlich und ich versuchte, sie herunterzuspielen. Doch als ich zu Hause ankam, brach ich zusammen und weinte. Als ich mich beruhigt hatte, überprüfte ich mein Handy. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass Tanja nicht echt war. Ich vermutete, dass die Typen ein Fake-Profil erstellt hatten, um mich in eine Falle zu locken. Es war nicht der cleverste Plan, denn ich hatte nur 20 oder 30 Dollar in Bar dabei und die bekamen sie nicht einmal. Als ich Tinder öffnete, war ich überrascht, eine neue Nachricht von Tanja zu sehen. Darin stand etwa, »Hey, sorry, dass ich nicht da war. Ich hatte ein Familiennotfall und musste meinen Vater ins Krankenhaus bringen.« Zuerst wusste ich nicht, was ich denken sollte. War das eine echte Nachricht oder wollte sie mich verwirren? Vielleicht war der Typ, den ich geschlagen hatte, sauer und wollte sich rächen. Ich beschloss zu antworten, um zu sehen, was passieren würde. »Was ist passiert?«, fragte ich. Tanja antwortete ein paar Minuten später. »Es ist eine lange Geschichte. Mein Vater hatte einen Herzinfarkt und musste ins Krankenhaus. Es war wirklich heftig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Ich glaubte kein Wort davon. Ich war mir sicher, dass hinter diesem Profil diese 3 Männer steckten. Ich konfrontierte sie nicht direkt, falls es doch echt war, aber ich entfernte sie aus meinen Matches und ging einfach weiter. Es war mir zu peinlich, die Polizei zu rufen. Außerdem hatte ich keine echten Informationen, die ich ihnen geben konnte. Also hätten sie die Typen ohnehin nicht finden können. Das war im Grunde das Ende der Geschichte. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ein paar Monate später einen der Typen in der Nähe meiner Wohnung aus einem Bus steigen sah. Er bemerkte mich nicht. Es war gruselig zu wissen, dass sie noch da draußen sind. Manchmal frage ich mich, wie unangenehm es wäre, einem von ihnen im Supermarkt oder im Fitnessstudio zu begegnen. Bisher ist das noch nicht passiert, aber falls doch, werde ich ein Update geben. Lange Zeit habe ich es geschafft, Dating-Apps zu vermeiden. Aber da es mir schwerfiel, anständige Leute in Bars oder Clubs kennenzulernen, beschloss ich, ihnen eine Chance zu geben. Eines Abends, als ich durch Tinder scrollte, stieß ich auf ein Profil, das meine Aufmerksamkeit erregte. Er hieß Pat und schien ein wirklich netter Typ zu sein. Wir unterhielten uns eine Weile und vereinbarten uns, auf ein Getränk zu treffen. Ich gab ihm meine Adresse und er sagte, er würde mich gegen 7 Uhr abholen. Ich zog ein hübsches Kleid an und wartete nervös auf sein Eintreffen. Als ich vor meinem Gebäude stand, sah ich einen klapprigen Wagen näher kommen, einen alten Pickup. Ich war unsicher, ob er es war, aber als er vor meinem Haus anhielt, wusste ich, dass es Pat war. Er war groß, hatte kurze blonde Haare und einen ungepflegten Bart. Er trug ein kariertes Hemd und Jeans, mit einem Lächeln, das sein Gesicht erhellte. Er kam auf mich zu und umarmte mich fest. Ich fühlte mich etwas unwohl, aber auch aufgeregt. Wir stiegen in seinen Pickup und er fragte, ob ich Hunger hätte. Ich verneinte, aber er bestand darauf, dass er einen guten Ort für ein Getränk kenne. Es war etwas außerhalb der Stadt, aber er versprach, dass es sich lohnen würde. Ich zögerte kurz, doch sein Charme und seine Überredungskunst überzeugten mich schließlich. Als wir uns von der Stadt entfernten, bemerkte ich, wie sich die Landschaft veränderte. Die Gebäude wurden spärlicher, die Bäume dichter. Ich begann, mich besorgt zu fühlen, versuchte mich aber zu beruhigen, indem ich mir sagte, es seien nur die Nerven wegen des neuen Treffens. Als wir die Bar erreichten, merkte ich, dass es nicht die Art von Ort war, an die ich gewöhnt war. Sie war klein, dunkel und roch nach ranzigem Bier. Es waren nur wenige Leute da und alle starrten uns an, als wir eintraten. Ich fühlte mich fehl am Platz. Pat bestellte Getränke und drängte mich, etwas zu trinken. Zunächst lehnte ich ab, aber sein beharrliches Drängen überwand schließlich meinen Widerstand. Ich dachte, vielleicht würde es mir helfen, mich zu entspannen. Während wir uns unterhielten, prahlte Pat ununterbrochen. Er erzählte von allen Schlägereien, in die er verwickelt gewesen war, und wie er einmal ein Kind vor dem Ertrinken gerettet habe. Ich versuchte zuzuhören und nickte, aber innerlich dachte ich, er übertrieb maßlos. Er war nicht der Typ Mensch, mit dem ich zusammen sein wollte. Im Laufe des Abends begann die Angst, mich zu überwältigen. Mein Handy hatte keinen Empfang, ich war mitten im Nirgendwo mit einem Fremden und Pat drängte mich weiter, mehr zu trinken. Ich fühlte mich unwohl und sagte ihm, ich wolle gehen, doch er weigerte sich. Er behauptete, wir hätten Spaß und ich solle es nicht ruinieren. Ich wusste, ich konnte nicht länger bleiben, also erfand ich eine Ausrede. Ein frühes Meeting am nächsten Morgen und die Notwendigkeit, mich auszuruhen. Widerwillig stimmte er zu, mich zurückzubringen. Während der Fahrt spürte ich eine kurze Erleichterung. Doch plötzlich wurde Pat wütend. Er sagte, ich hätte seine Zeit verschwendet. Er sei die ganze Strecke umsonst gefahren. Mein Herz raste, als er den Pickup am Straßenrand anhielt. »Steig dann aus, ich fahre dich nicht weiter«, sagte er kalt. Ich stieg aus und lief ziellos los, nur mit dem Wunsch, von ihm wegzukommen. Ich hörte seine Schreie, während er davonfuhr, aber ich reagierte nicht. Ich wollte ihm diese Genugtuung nicht geben. Die kalte Nachtluft ließ meine Haut frösteln. Ich zitterte und meine Füße schmerzten. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war und konnte keine Hilfe rufen, da mein Handy immer noch nicht funktionierte. Es fühlte sich an wie ein Albtraum. Ich konnte nicht glauben, wie dumm ich gewesen war, ihm zu vertrauen. Nach fast einer Stunde Fußmarsch sah ich ein Auto näher kommen. Ich streckte den Daumen heraus und flehte darum, dass sie anhielten. Es war ein älteres Paar. Fast hätte ich vor Erleichterung geweint, als sie anboten, mich mitzunehmen. Sie ließen mich an einer Tankstelle im nächsten Ort aus, wo ich eine Freundin anrief, die mich abholte. Ich erzählte ihr nicht alles, aber genug, damit sie verstand, dass ich Hilfe brauchte. Als ich zu Hause ankam, ließ ich mich auf mein Bett fallen und weinte. Ich konnte nicht fassen, was passiert war. Ich fühlte mich dumm, einem Fremden vertraut zu haben. Ich habe nie wieder mit Pat gesprochen. Ich löschte seine Nummer und blockierte ihn. Es dauerte eine Weile, bis ich diese Erfahrung überwand, aber ich schaffte es. Ich lernte daraus und wuchs daran. Heute bin ich bei Dates vorsichtiger. Ich treffe mich nur an öffentlichen Orten mit Menschen in der Nähe. Mir wurde auch klar, welchen Fehler ich gemacht hatte, ihm meine Adresse zu geben, bevor ich ihn überhaupt kannte. Ich lebe in einem großen Gebäude, also wäre es schwer, mich zu finden, aber es war ein Risiko, das ich nie wieder eingehen werde. Ich bin Megan aus Portland, Oregon. Ich lernte einen Typen namens Jake auf Tinder kennen. Auf seinen Fotos wirkte er normal, attraktiv, aber nicht auf eine künstliche oder übermäßig gestylte Art. Unsere Unterhaltungen waren angenehm, flüssig, er war witzig und es schien, als würden wir uns verstehen. Nach ein paar Tagen schlug er vor, uns auf einen Kaffee zu treffen. Wir trafen uns in einem kleinen Café in der Nähe meiner Wohnung. Persönlich war er genau wie online, entspannt, freundlich. Er stellte gute Fragen, brachte mich zum Lachen. Nichts an ihm schlug Alarm. Ich hatte schon seltsame Dates gehabt, mit Typen, die nur von sich selbst redeten oder schlechte Vibes verbreiteten, aber Jake war nicht so. Er war aufmerksam, höflich. Wir trafen uns ein paar Tage später wieder, diesmal für ein lockeres Abendessen. Er bezahlte, hielt mir Türen auf und begleitete mich zu meinem Auto. Er versuchte nichts Komisches, drängte sich nicht auf. Es war erfrischend. Ich begann zu denken, dass dies vielleicht zu etwas führen könnte. Beim dritten Date fühlte ich mich bereits wohl. Diesmal trafen wir uns in seiner Wohnung. Etwas, das ich normalerweise nicht so schnell tun würde, aber ich vertraute ihm. Seine Wohnung war nett, nichts Luxuriöses, aber sauber und ordentlich. Wir bestellten Essen, schauten einen Film. Es fühlte sich natürlich an. Doch dann, mitten in der Nacht, begann er über Geld zu sprechen. Zuerst war es subtil, Beschwerden über die steigende Miete, gekürzte Arbeitsstunden. Ich nickte und zeigte Verständnis. Doch dann wurde er konkreter. Er fragte, ob ich ihm etwas Geld leihen könnte. Nur ein paar hundert Dollar. Nichts Übertriebenes. Ich lachte, dachte, er machte Witze, aber nein. Sein Gesicht blieb ernst. Ich sagte, ich fühle mich nicht wohl dabei, Geld zu verleihen. Besonders, weil wir uns gerade erst kennengelernt hätten. Sein Ausdruck veränderte sich sofort. Er rieb sich das Gesicht und sah mich dann mit einem kalten, undurchdringlichen Blick an. Ich dachte wirklich, du wärst cool, sagte er. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Es war seltsam, als wolle er mich schuldig fühlen lassen, aber ich blieb standhaft. Tut mir leid, aber ich denke nicht, dass Geld Teil davon sein sollte, sagte ich. Dann sagte er etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Du solltest es dir nochmal überlegen, murmelte er, während er sein Telefon überprüfte. Ich habe ziemlich persönliche Sachen von dir, diese Fotos, die du mir geschickt hast. Du willst doch nicht, dass sie veröffentlicht werden, oder? Ich war wie gelähmt. Ich hatte ihm ein paar freizügige Fotos geschickt. Keine vollständigen Nacktbilder, aber dennoch, in den falschen Händen könnten sie meine Arbeit und meinen Ruf ruinieren. Ich zwang mich zu einem Lachen, um es herunterzuspielen. Du machst Witze, oder? Seine Lippen verzogen sich zu einem kleinen Lächeln. Ich mache keine Witze über solche Dinge. Mein Herz schlug wild. Lösche sie, sagte ich. Klar, antwortete er, nachdem wir das hier geklärt haben. Ich griff nach meiner Tasche. Ich denke, ich sollte gehen. Seine Hand schoss vor und packte mein Handgelenk. Nicht stark genug, um weh zu tun, aber deutlich genug, um klarzumachen, dass ich bleiben sollte. Komm schon, sei nicht so dramatisch. Wir reden nur. Ich befreite meinen Arm und zwang mich, ruhig zu bleiben. Ich schreibe dir später. Ich ging, ohne mich umzudrehen. Ich rannte nicht. Ich wollte ihm nicht das Vergnügen bereiten, meine Angst zu sehen, aber innerlich zitterte ich. Ich stieg in mein Auto und schloss die Türen. Meine Hände zitterten, als ich mein Telefon herausholte. Eine neue Nachricht erschien. Denk gut nach, Megan. Du willst mich nicht zu deinem Feind machen. Ich starrte auf den Bildschirm, mit flauem Gefühl im Magen. Das war nicht nur ein unangenehmes Date, das schiefgelaufen war. Es war etwas anderes, etwas Gefährliches. In dieser Nacht schlief ich kaum. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich sein Gesicht, dieses Lächeln, die Art, wie er mein Handgelenk gepackt hatte. Ich überprüfte ständig mein Telefon, aus Angst, eine weitere Nachricht von ihm zu sehen, aber auch aus Angst, keine zu sehen. Am nächsten Morgen hatte ich eine Entscheidung getroffen. Ich brauchte Hilfe. Ich rief meine beste Freundin Laura an und erzählte ihr alles. Sie war wütend. »Wir müssen ihn recherchieren«, sagte sie. »Lass uns seine Social-Media-Profile durchforsten. Alles.« Doch als wir anfingen zu suchen, stimmte etwas nicht. Sein Tinder-Profil war verschwunden, über Nacht gelöscht. Seine Nummer, als wir sie suchten, war mit einem alten Craigslist-Post unter einem anderen Namen verknüpft. Es gab keine Spur von ihm auf Facebook, Instagram, nichts. Er hatte mir seinen Nachnamen gegeben, oder zumindest dachte ich das, aber es gab keinen Jake in Portland, der passte. Dann überkam mich die Panik. Mit wem zum Teufel hatte ich gesprochen? Ich ging zur Polizei. Sie hörten zu, machten Notizen, aber ihre Antwort war enttäuschend. Leider, solange er keine Gewalt androht oder versucht, Geld zu erpressen, ist es eine Grauzone, sagte der Beamte. Wir können nicht viel tun ohne konkretere Beweise. Ich zeigte ihnen die Nachrichten. Sie nickten verständnisvoll, sagten aber, das Beste sei, den Kontakt abzubrechen und ihn zu blockieren. Wenn es eskaliert, rufen Sie uns an. Das war nicht genug. In dieser Nacht erhielt ich eine weitere Nachricht. Schlechter Zug, Megan. Jetzt muss ich dir eine Lektion erteilen. Ich starrte auf mein Telefon. Die Hände zitterten. Einen Moment später kam eine E-Mail von einem unbekannten Konto mit einem Anhang. Ich wollte ihn nicht öffnen, aber ich tat es. Es war eines meiner Fotos und darunter eine Liste von E-Mails. Meine Arbeit, meine Familie, mein Chef. Mir wurde übel. Eine weitere Nachricht erschien. $500 bis morgen. Oder alle bekommen das. Ich brach zusammen. Laura musste mich beruhigen, überzeugte mich, nicht zu zahlen.
Wenn du ihm Geld gibst, wird er weiter verlangen, sagte sie.
Wir müssen dagegen vorgehen. Ich sammelte alles. Jede Nachricht, jeden Screenshot und ging erneut zur Polizei. Diesmal nahmen sie mich ernst. Sie verfolgten das E-Mail-Konto, verknüpft mit einem Prepaid-Handy, aber dann fanden sie etwas Schlimmeres. Jake, oder wer auch immer er war, hatte nicht nur mich belästigt. Er hatte das schon vorher gemacht, mit verschiedenen Namen, verschiedenen Profilen. Andere Frauen hatten Anzeigen erstattet, aber wie mich hatte man sie zunächst ignoriert. Einige hatten ihm Geld gegeben, damit er verschwand. Andere hatten nicht so viel Glück. Eine Frau hatte ihre Fotos veröffentlicht gesehen, ihre sozialen Medien waren zerstört. Sie zog schließlich in einen anderen Bundesstaat. Die Polizei leitete eine offizielle Untersuchung ein. Tage vergingen, bis ein Beamter mich anrief. Wir haben ihn. Jake, dessen richtiger Name Daniel H. war, wurde in einer Undercover-Operation festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er seit Jahren Frauen erpresste, von dem Geld lebte, das sie ihm für sein Schweigen zahlten. Als sie seine Wohnung durchsuchten, fanden sie mehrere Handys, gefälschte Ausweise und Ordner mit Fotos. Hunderte von Opfern. Ich hätte erleichtert sein sollen, aber der Schaden war bereits angerichtet. Einige meiner Fotos waren bereits durchgesickert. Nicht alle, aber genug. Ich musste unangenehme Gespräche mit meinem Chef, meiner Familie führen. Mein Ruf bei der Arbeit litt. Und das Schlimmste? Er kam gegen Kaution frei. Ich zog aus meiner Wohnung aus, änderte meine Nummer. Aber manchmal, selbst jetzt, habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich hätte erleichtert sein sollen, aber der Schaden war bereits angerichtet. Einige meiner Fotos waren bereits durchgesickert. Nicht alle, aber genug. Ich musste unangenehme Gespräche mit meinem Chef, meiner Familie führen. Mein Ruf bei der Arbeit litt. Und das Schlimmste? Er kam gegen Kaution frei. Ich zog aus meiner Wohnung aus, änderte meine Nummer. Aber manchmal, selbst jetzt, habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich heiße Catherine und lebe in der Nähe von Denver, Colorado. Ich habe Eric auf Tinder kennengelernt. Er war charmant, redegewandt und hatte eine Art, über das Leben zu sprechen, die mich das Gefühl haben ließ, dass er die Dinge wirklich auf einer tieferen Ebene verstand. Er war nicht wie die anderen Typen, die nur etwas Lockeres wollten. Er schien wirklich an mir interessiert zu sein. An meinen Gedanken, meinen Erfahrungen. Wir unterhielten uns eine Woche lang, bevor er mich zu einer Party mit seinen Freunden einlud. Zuerst schien alles normal. Die Party war in einem schönen Haus am Stadtrand und die Leute waren unglaublich warmherzig. Sie fragten nach meinen Interessen, meinen Zielen, meinen Ängsten. Niemand war am Handy, niemand führte oberflächliche Gespräche. Jedes Gespräch schien absichtlich. Es waren meist Twins, etwas älter als ich, und sie hatten eine ruhige, gelassene Art. Es war erfrischend. Eric stellte mich seinen engsten Freunden vor. David, Laura und ein paar andere, deren Namen ich sofort wieder vergaß. David hatte eine magnetische Ausstrahlung, als könnte er einen direkt durchschauen. Er sprach mit leiser, ruhiger Stimme und sagte ständig, wie glücklich Eric sich schätzen könne, mich kennengelernt zu haben. Es fühlte sich wie ein Kompliment an, aber irgendwie klang es auch einstudiert. In den folgenden Wochen sah ich Eric weiter. Jedes Mal, wenn wir uns trafen, waren wir nie lange allein. Seine Freunde gesellten sich immer dazu. Sie waren anders als mein üblicher Freundeskreis. Sie tranken kaum, klatschten nicht, schienen keine Zeit mit sinnlosen Dingen zu verschwenden. Sie sprachen über Wachstum, Selbstverbesserung, sich von gesellschaftlichen Erwartungen zu befreien. Sie führten tiefgründige Gespräche, die mich meine eigene Lebensperspektive hinterfragen ließen. Dann, eines Abends, lud Eric mich zu einem Treffen außerhalb der Stadt ein. Er sagte, es sei ein Ort, an dem sie selbst sein könnten, fernab von Ablenkungen. Ich war neugierig. Die Art, wie er es beschrieb, ließ es fast spirituell klingen, als würde dort etwas Tiefgründiges passieren. Der Ort war eine gemietete Hütte tief im Wald. Als ich ankam, bemerkte ich, dass sich etwas seltsam anfühlte. Das Haus war nur von Kerzen erleuchtet und die Leute saßen im Kreis auf dem Boden und flüsterten miteinander. Als ich eintrat, drehten sich alle zu mir um und lächelten, als hätten sie auf mich gewartet. Eric führte mich in die Mitte und stellte mich vor, aber diesmal fühlte es sich anders an. Alle kannten meinen Namen schon. Sie sprachen über mich, als wäre ich bereits einer von ihnen. »Wir sind so froh, dass du hier bist«, sagte Laura und drückte meine Hände. David trat vor und begann darüber zu sprechen, wie jeder in diesem Raum einmal verloren gewesen sei, gefangen in einer Welt, die sie nicht verstand. Aber dann hätten sie diese Gruppe gefunden, diese Familie, und ihr Leben habe sich verändert. Jemand dimmte die Kerzen, und eine Weile lauschte ich nur, während sie über ihre Philosophie sprachen. Es war vage, aber seltsam überzeugend. Davon Lasten abzulegen, die Wahrheit zu umarmen, echtes Glück zu finden. Dann begannen sie im Chor etwas zu singen, einen Satz, den ich nicht verstand. Ich spürte, wie sich mein Magen verkrampfte. Eric drehte sich zu mir und sagte sanft, »Versuch es einfach. Sprich mir nur nach.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass ich dafür bereit bin.« Der Raum wurde still. David nickte, als verstünde er. »Das ist okay, Catherine. Aber du musst eines verstehen. Das hier ist nicht nur eine Freundesgruppe. Es ist ein Weg. Und wenn du jetzt gehst, bekommst du vielleicht nie wieder eine Chance.« Eine Frau zu meiner Linken legte eine Hand auf meinen Arm. »Niemand zwingt dich zu bleiben. Aber zu gehen bedeutet, blind zu bleiben.« Ich zwang mich zu einem Lachen. »Ich dachte, das hier wäre nur eine Party.« Erics Gesichtsausdruck veränderte sich. Die Wärme verschwand aus seinem Gesicht, ersetzt durch etwas, das ich nicht identifizieren konnte. »Wir hätten dich nicht eingeladen, wenn wir nicht an dich glauben würden«, sagte er mit leiser Stimme. »Aber wenn du nicht bereit bist, verstehen wir das.« Ich murmelte etwas darüber, dass ich darüber nachdenken müsse, und stürmte praktisch zur Tür hinaus. Niemand versuchte, mich aufzuhalten, aber ich spürte ihre Blicke im Rücken, den ganzen Weg. Eric schrieb mir in dieser Nacht nicht und auch am nächsten Tag nicht. Dann, nach 3 Tagen, stand er vor meiner Wohnungstür. Ich war überrascht, ließ ihn aber herein. Er setzte sich auf mein Sofa, völlig entspannt, als wäre nichts passiert. »Ich verstehe das«, sagte er. »Es war zu viel. Ich will nur, dass du weißt, dass ich immer noch an dich glaube.« Ich dankte ihm und hoffte, das wäre das Ende. Aber am nächsten Tag schrieb mir Laura, dann David, dann 2 Leute, an die ich mich kaum von dem Treffen erinnerte. Sie sagten, sie machten sich Sorgen um mich, dass ich mich gegen etwas sträubte, das mein Leben zum Besseren verändern könnte, dass sie alle eine Verbindung zu mir spürten und dass es selten sei, so eine Bindung zu finden. Dann änderten sich die Nachrichten. Du willst nicht die falsche Entscheidung treffen, Catherine. Davon wegzulaufen bedeutet, dich von der Wahrheit abzuwenden. Du kannst nicht ungeschehen machen, was du gesehen hast. Du kannst nicht so tun, als wäre das nie passiert. Ein Kloß bildete sich in meinem Magen. Als Eric das nächste Mal vor meiner Tür stand, machte ich nicht auf. Ich beobachtete ihn durch den Türspion, wie er fast 10 Minuten lang dort stehen blieb, bevor er ging. In dieser Nacht hörte ich etwas draußen an meinem Fenster. Ein leises Klopfen. Als ich den Vorhang zurückschob, sah ich eine Frau dort stehen, die mich einfach nur ansah. Ich schlief in dieser Nacht nicht. Ich schaute immer wieder zum Fenster, aber die Frau war weg. Trotzdem hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich überprüfte 2-mal die Schlösser an Türen und Fenstern, machte alle Lichter aus und saß still da, lauschte auf jedes Geräusch draußen. Mein Telefon vibrierte alle paar Minuten, Nachrichten von unbekannten Nummern. Du kannst das nicht für immer ignorieren. Du machst einen Fehler, Catherine. Wir können dir helfen, aber du musst uns lassen. Ich blockierte jede Nummer, aber es kamen immer neue. Am nächsten Tag rief mich meine Mutter an, ihre Stimme angespannt vor Sorge. Catherine, ein paar Leute kamen zum Haus und fragten nach dir. Sie sagten, du würdest ihnen etwas schulden. Mir sank der Magen. Sie sagten, du würdest verstehen, fuhr sie fort. Sie fragten, ob wir wüssten, wo du bist, aber ich habe ihnen nichts gesagt. Wer sind diese Leute? Ich versuchte, sie zu beruhigen, sagte ihr, es sei ein Missverständnis, aber ich konnte die Angst in ihrer Stimme hören. Und das Schlimmste, ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich ging zur Polizei. Ich zeigte ihnen die Nachrichten, erzählte von den Leuten an meinem Fenster, den Fremden, die bei meinen Eltern aufgetaucht waren. Der Beamte, mit dem ich sprach, war höflich, aber gleichgültig. Nichts direkt Bedrohliches hier, sagte er, während er durch mein Telefon scrollte. Sie haben dir nicht wehgetan, sind nicht in Eigentum eingedrungen. Es ist gruselig, ja, aber wir können nicht viel tun, solange kein Verbrechen vorliegt. Ich ging, fühlte mich schlechter als zuvor. In dieser Nacht blieb ich bei meinen Eltern. Ich wollte nicht allein sein. Mein Vater blieb mit mir wach, bewachte den Eingang. Gegen 2 Uhr morgens sahen wir ein Auto vor dem Haus langsamer werden, einen Moment halten und dann weiterfahren. Am nächsten Morgen waren meine Reifen zerstochen. Ich rief Eric an. Ich weiß nicht warum. Vielleicht dachte ich, ich könnte mit ihm reden. Vielleicht wollte ich nur hören, wie er zugab, was vor sich ging. Er ging beim ersten Klingeln ran. Du hast Angst, sagte er, als könne er meine Gedanken lesen. Ich verstehe das. Aber davon zu laufen wird es nicht verschwinden lassen. Was willst du von mir? Srenje fuhr ich ihn an. Meine Stimme zitterte. Es geht nicht um mich, antwortete er, seine Stimme ruhig und fest. Du stehst an einem Scheideweg. Du kannst den richtigen Weg wählen oder so tun, als würdest du ihn nicht sehen. Lass mich in Ruhe, sagte ich zitternd. Er seufzte. Ich hoffe, du bereust es nicht, Catherine. Dann legte er auf. 2 Tage später erhielt meine Mutter einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Ein Mann sagte ihr, ich hätte eine Schuld zu begleichen, dass es Konsequenzen geben würde, wenn ich die Dinge nicht in Ordnung bringe. Das war alles. Ich packte meine Sachen in dieser Nacht, kündigte meinen zahlenden Job per E-Mail. Ich erzählte niemandem außer meinen Eltern, wohin ich ging. Ich fuhr 14 Stunden am Stück, hielt nur an, um zu tanken, bis ich die Staatsgrenze überquerte. Ich fing in einer neuen Stadt neu an, änderte meine Nummer, löschte meine Social-Media-Profile. Aber selbst jetzt, Monate später, bekomme ich noch Anrufe von unbekannten Nummern. Manchmal gehe ich ran, nur um zu sehen, ob sie es sind. Meistens ist es Stille. Aber einmal, nur einmal, hörte ich eine vertraute Stimme flüstern. Du hast immer noch eine Schuld zu begleichen. Ich heiße Holly und lebe in Seattle. Ich habe einen Jungen namens Zach auf Tinder kennengelernt. Er war attraktiv, gepflegt, hatte einen großartigen Sinn für Humor und wir verstanden uns sofort. Unser erstes Date war in einem kleinen Café in der Innenstadt und es war toll. Wir haben viel gelacht, über alles Mögliche geredet, von Filmen bis zu Reisen, und er schien wirklich an mir interessiert zu sein. Er war charmant, selbstsicher, aber nicht überheblich. Am Ende des Abends brachte er mich zu meinem Auto, gab mir eine schnelle Umarmung und fragte, ob wir uns wieder treffen wollten. Ich zögerte keine Sekunde. Für unser zweites Date schlug Zach vor, in einem neuen angesagten Restaurant zu essen. Der Abend begann gut, genau wie beim ersten Mal. Die Unterhaltung floss leicht und ich fühlte mich noch wohler in seiner Nähe. Er hatte eine Art, mich wie die einzige Person im Raum fühlen zu lassen, hielt Blickkontakt, lehnte sich leicht vor, wenn ich sprach. Ich fing an, ihn wirklich zu mögen. Nach dem Essen fragte er, ob ich kurz mit zu ihm nach Hause kommen wollte. Es dauert nur eine Minute, sagte er. Ich muss etwas holen, dann kann ich dich zurückbringen. Es kam mir etwas plötzlich vor, aber er war die ganze Zeit so respektvoll gewesen, dass ich kein Problem darin sah. Wir gingen zu seiner Wohnung, die in einer ruhigeren Gegend der Stadt lag. Das Gebäude war alt, aber gut in Schuss. Nichts Ungewöhnliches. Doch als wir eintraten, fühlte sich etwas seltsam an. Die Wohnung war aufgeräumt, aber zu aufgeräumt. Sie wirkte nicht bewohnt, keine Dekoration, keine persönlichen Gegenstände, nur das Nötigste, wie eine möblierte Mietwohnung. Ich versuchte, das Gefühl zu ignorieren, doch dann bemerkte ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Nahe dem Eingang, an der Wand, stand ein paar Damenschuhe. Sie lagen nicht einfach herum, sondern waren ordentlich abgestellt, als hätte sie jemand hastig ausgezogen und nie wieder mitgenommen. Bevor ich etwas fragen konnte, kam ein Mädchen aus dem Flur. Ihre Augen waren rot, als hätte sie geweint, und ihre Hände zitterten. Sie sah mich an, dann Zach, dann wieder mich. Sie öffnete den Mund, als wollte sie etwas sagen, doch Zach trat schnell dazwischen. »Kümmere dich nicht um sie«, sagte er, sein Ton plötzlich kalt, gleichgültig. Das Mädchen rührte sich nicht. Sie stand einfach da und starrte mich an, die Lippen zusammengepresst, als würde sie etwas zurückhalten. Eine Welle der Unruhe überkam mich. Etwas war ganz und gar nicht in Ordnung. Die Art, wie Zach sich eingemischt hatte, der Blick des Mädchens. Das war nicht normal. Mein Instinkt schrie mich an, zu gehen. Ich sollte besser gehen, sagte ich und versuchte, ruhig zu bleiben. Ich machte einen Schritt zurück, Richtung Tür. Doch Zach bewegte sich nicht. Er lächelte nur, dasselbe charmante Lächeln wie beim Abendessen. Doch jetzt fühlte es sich anders angezwungen, fast höhnisch. Nein, nein, sagte er sanft. Es hat keine Eile. Ich sah wieder das Mädchen an, flehte sie im Stillen an, etwas zu sagen, mir etwas zu erklären, doch sie schüttelte nur leicht den Kopf, als würde sie mich warnen. Ich drehte mich zur Tür, mein Puls raste, doch bevor ich die Klinke erreichen konnte, spürte ich Zachs Hand um mein Handgelenk. Nicht hart, noch nicht, aber fest genug, um mich aufzuhalten. »Wo willst du hin?«, fragte er, seine Stimme jetzt leiser, fast amüsiert. »Nach Hause«, antwortete ich schnell und zog an meinem Arm, doch sein Griff wurde fester. In diesem Moment kam ein anderer Mann aus dem Flur. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass er da war. Er war größer als Zach, kräftiger, mit kahl rasiertem Kopf und einem leeren Blick. Er sagte nichts, starrte nur. Das Mädchen stieß ein ersticktes Geräusch aus, und in diesem Moment wusste ich, dass ich nicht paranoid war. Das hier war ernst. Ich riss mein Handgelenk mit aller Kraft los.
»Lass mich los!«
schrie ich. Zack lachte nur. »Beruhige dich, Holly. Wir verbringen nur Zeit zusammen.« Der andere Mann trat näher und Panik durchfuhr mich wie ein Schlag. Ich stürzte zur Tür, doch Zack war schneller. Er packte mich, drehte meinen Arm hinter meinen Rücken und schob mich in den Flur. Ich schrie, doch plötzlich bewegte sich das Mädchen und stellte sich zwischen uns.
»Hör auf!«
sagte sie mit zitternder Stimme.
Sie ist nicht wie die anderen.«
Zack zögerte. Er sah mich an, dann sie, als würde er etwas abwägen. Der andere Mann seufzte, als wäre es ihm langweilig. Ich nutzte den Moment. Ich stieß meinen Ellenbogen mit aller Kraft zurück und traf Zack in die Rippen. Er stöhnte. Sein Griff lockerte sich gerade genug, dass er mich losließ. Ich befreite mich und rannte zur Tür. Ich hörte Flüche hinter mir, Schritte, die mir folgten. Doch ich sah nicht zurück. Ich riss die Tür auf und stürmte in den Flur, stolperte fast. Die Wohnung lag im zweiten Stock. Ich rannte die Treppe hinunter, sprang über Stufen, atmete keuchend. Ich hörte erst auf zu rennen, als ich auf der Straße war, wo ich gegen eine Gruppe von Passanten prallte.
»Geht es dir gut?«
fragte ein Mann und hielt mich fest. Ich drehte mich um und erwartete, Zack und den anderen direkt hinter mir zu sehen, doch der Eingang des Gebäudes war leer. Sie waren mir nicht gefolgt. Ich keuchte, versuchte Worte zu formen. Ich wollte den Fremden erzählen, was passiert war, sie bitten, die Polizei zu rufen, doch mein Kopf drehte sich und mein Körper zitterte. Dann sah ich ihn. Im Fenster im zweiten Stock stand Zack und beobachtete mich. Er lächelte und schloss langsam die Vorhänge. Ich ging direkt zur Polizei. Ich erzählte ihnen alles. Sie gingen zur Wohnung, doch als sie ankamen, war sie leer. Keine Möbel, kein Zack, kein anderer Typ, kein Mädchen. Als wäre nie jemand dort gewesen. Doch sie waren dort gewesen. Die Polizei fand Spuren, dass jemand dort gelebt hatte. Eine Matratze auf dem Boden, leere Essensboxen, Seile und das schlimmste Ausweise mehrerer Frauen. Meiner war nicht dabei. Später erfuhr ich, dass einige dieser Ausweise zu Frauen gehörten, die als vermisst gemeldet worden waren, Frauen, die nie gefunden wurden. Die Polizei fand Zack und seinen Freund nie. Sie verschwanden einfach. Kein Nachname, keine digitale Spur, wie Geister. Doch sie waren keine Geister. Sie waren real. Und sie sind immer noch da draußen. Ich habe Tinder nie wieder benutzt. Ich habe Tinder in den letzten Jahren immer mal wieder benutzt. Ich hatte auch andere Dating-Apps ausprobiert. Aber Tinder war wirklich beliebt, als ich nach Denver zog. Ich erinnere mich noch, wie ich sein Profil zum ersten Mal sah. Seine Fotos waren faszinierend und seine Bio witzig. Ich swipete nach rechts und legte mein Handy für den Abend weg. Beim nächsten Mal, als ich die App öffnete, sah ich, dass wir ein Match waren. Wir fingen sofort an zu schreiben und ich fand ihn charmant, lustig und intelligent. Wir sprachen über unsere Interessen, Jobs und Familien und verstanden uns fast sofort. Also beschlossen wir, uns in einem Café in der Stadt zu treffen. Ich erinnere mich, wie nervös ich war. Ich fragte mich, ob er im echten Leben genauso toll wäre wie online. Doch sobald ich ihn sah, verschwanden alle Sorgen. Er war groß, gut aussehend und hatte ein warmes Lächeln. Ich fand, er sah sogar besser aus als auf seinen Fotos. Wir umarmten uns, plauderten, tranken Kaffee und lachten über belanglose Dinge. Das Gespräch floss mühelos und es fühlte sich an, als würde ich ihn schon seit Jahren kennen. Nach diesem ersten Date trafen wir uns immer häufiger. Wir gingen in Restaurants, Museen, Parks und spazierten einfach durch die Stadt. Wir sprachen über unsere Hoffnungen, Träume, Ängste, Zweifel und Pläne für die Zukunft. Ich hatte das Gefühl, jemanden gefunden zu haben, der mich wirklich verstand, jemanden, der mich geliebt fühlen ließ. Doch dann begannen sich die Dinge zu ändern. Er schickte mir ständig Nachrichten, selbst wenn ich auf der Arbeit oder mit Freunden war. Er war verärgert, wenn ich nicht sofort antwortete und beschuldigte mich, ihn zu ignorieren. Er tauchte unangemeldet in meiner Wohnung auf und wollte Zeit mit mir verbringen, selbst wenn ich andere Pläne hatte. Zuerst dachte ich, das sei nur seine Art, Zuneigung zu zeigen. Ein Beweis dafür, wie sehr er mich mochte. Doch mit der Zeit wurde es erdrückend. Ich versuchte, mit ihm darüber zu reden, doch er wurde defensiv und wütend. Er sagte Dinge wie, ich sei die einzige Person, die er in seinem Leben habe, und er könne ohne mich nicht leben. Er beschuldigte mich, mit anderen Typen zu flirten und ihn nicht wirklich zu lieben. Nichts davon war auch nur ansatzweise wahr. Es war, als lebte er in einer Parallelwelt einer, in der ich seine einzige Quelle des Glücks war. Ich begann, mich wie auf Eierschalen zu fühlen. Ich konnte nicht mehr allein sein, mit Freunden reden oder Dinge tun, die mir Spaß machten, ohne mich schuldig oder ängstlich zu fühlen. Ich fürchtete seine Anrufe und Nachrichten, weil ich nie wusste, welche neue Forderung oder Anschuldigung auf mich wartete. Es war erschöpfend. Und dann, eines Tages, tauchte er auf meiner Arbeit auf. Er kam herein, suchte nach mir, und als ich ihn bat zu gehen, fing er an zu schreien und machte eine Szene. Meine Kollegen mussten die Sicherheit rufen, um ihn rauszubringen. Es war so peinlich. Glücklicherweise war mein Chef sehr verständnisvoll. Ich hätte es ihm nicht verübeln können, wenn er mich gefeuert hätte, aber er sagte mir nur, ich solle eine Pause machen, um mich zu beruhigen. Niemand auf der Arbeit erwähnte es je wieder. Ich liebe meine Kollegen. Nach diesem Vorfall wusste ich, dass ich Schluss machen musste. Ich versuchte es behutsam am Telefon zu tun, doch er akzeptierte es nicht. Er flehte mich an, ihm eine weitere Chance zu geben und versprach, sich zu ändern, dass er so etwas nie wieder tun würde. Doch tief im Inneren wusste ich, dass es nicht besser werden würde. Ich musste mich von ihm lösen, bevor es schlimmer wurde. Dann begann er, noch mehr Nachrichten zu schicken. Zuerst waren es verzweifelte Bitten, wie sehr er mich liebe und brauche. Doch dann wurden sie zu wütenden Drohungen, in denen er mir vorwarf, ihn hingehalten oder betrogen zu haben. Er schickte mir Fotos von mir und meinen Freunden, die er aus sozialen Medien gezogen hatte, mit Sätzen wie, ich weiß, wo du bist, und ich beobachte dich. Er tauchte an Orten auf, von denen er wusste, dass ich dort sein würde, nur um mich zu sehen. Ich hatte Angst und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich versuchte, seine Nummer zu blockieren, doch er erstellte neue Konten. Ich stellte meine Social-Media-Profile auf privat, doch er fand trotzdem Wege, meine Posts zu sehen. Selbst als ich zur Polizei ging, sagten sie, sie könnten nicht viel tun, solange er mich nicht körperlich verletzte. Verrückt, ich weiß. Dann, eines Abends, war ich allein zu Hause und sah fern, als ich ein Geräusch vor meiner Wohnung hörte. Ich ging zum Fenster und da stand er, starrte mich an. Ich geriet in Panik, verriegelte alle Türen und Fenster und rief die Polizei. Er begann, gegen die Tür zu schlagen und versuchte, sie aufzubrechen. Ich hörte, wie er sie einzuschlagen versuchte, doch sie hielt stand. Als die Polizei eintraf, nahmen sie ihn fest. Er verbrachte die Nacht im Gefängnis und ich erfuhr, dass er betrunken gewesen war. Am nächsten Tag ließen sie ihn frei. Schließlich erhielt ich wegen dieses Vorfalls eine einstweilige Verfügung. Danach wurde es viel besser. Ich weiß nicht genau, was den Unterschied machte. Vielleicht war es die Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder dass Freunde und Familie eingriffen, um ihm zu helfen. Was auch immer es war, ich bin dankbar, dass es nicht schlimmer wurde. Es sind jetzt 2 Jahre vergangen und ich habe immer noch Angst, ihm irgendwo zu begegnen. Falls das passiert, bin ich mir nicht sicher, was ich tun würde. Vor einigen Jahren lernte ich einen Typen auf Tinder kennen, den wir Jeff nennen werden. Ich war damals 25 und Jeff 32. Wir waren 3-mal öffentlich ausgegangen und es lief ganz gut. Er war etwas tollpatschig, aber auf eine charmante Art zumindest, dachte ich das damals. Wir waren 2-mal was trinken gegangen und beim 3. Date bowlen. Schließlich lud Jeff mich zum Abendessen zu sich nach Hause ein. Ich wusste, dass er einen Mitbewohner hatte, weil er das in unseren Gesprächen erwähnt hatte. Mit 32 ist man eigentlich etwas alt für WG-Leben, aber ich lebe in einer Stadt, wo Mieten extrem teuer sind, also war es nicht so ungewöhnlich. Jeff hatte erzählt, dass er und sein Mitbewohner Chris seit der Uni befreundet waren und seitdem immer wieder zusammen gewohnt hatten. Er erwähnte auch, dass sie sich in letzter Zeit nicht gut verstanden. Der Tag kam und ich fuhr zu der Adresse, die Jeff mir gegeben hatte. Es war ein nettes Haus in einer ziemlich schönen Nachbarschaft. Ein einstöckiges Duplex. Ich parkte mein Auto auf der Straße, weil bereits zwei Autos in der Einfahrt standen. Ich erinnere mich, wie ich mich ein wenig nervös, aber aufgeregt fühlte, als ich klingelte. Jeff öffnete die Tür mit einem breiten Lächeln. Sobald ich drinnen war, bemerkte ich, dass das Haus praktisch keine Deko hatte. Das typische Junggesellenheim, obwohl ich dachte, dass Jeff mit über 30 etwas mehr Stil entwickelt hätte. Das Wohnzimmer hatte nur einen riesigen Fernseher, ein Ledersofa und einen Sessel. Buchstäblich nichts an den Wänden. Er führte mich in die Küche, wo das Abendessen teilweise vorbereitet war. Ich half beim Fertigmachen und während wir warteten, setzten wir uns aufs Sofa. Dann hörte ich ein lautes Geräusch aus dem Flur, wie einen dumpfen Schlag. Ich fragte Jeff, was das war, aber er sagte, er wüsste es nicht. Er stand auf und ging dorthin. Ich wusste, dass sein Mitbewohner Chris zu Hause war, also nahm ich an, dass er es war. Kurz nachdem Jeff gegangen war, hörte ich einen Streit im anderen Raum. Ich nahm an, die beiden stritten sich. Ich fühlte mich unwohl, mitten in einen WG-Krieg geraten zu sein, war aber noch nicht bereit, den Abend abzubrechen. Jeff kam zurück und entschuldigte sich. Er sagte, sie hätten einige Probleme und er hoffe, das wäre nicht passiert. Ich sagte, es sei okay und wir machten mit dem Abend weiter. Als das Essen fertig war, setzten wir uns an den Küchentisch. Die Unterhaltung stockte und ich hatte das Gefühl, sie erzwingen zu müssen. Jeff wirkte sichtlich unwohl und ich dachte, es läge an seinem Mitbewohner. Plötzlich hörte ich, wie sich eine Tür am Ende des Flurs öffnete. Schwere Schritte näherten sich und ehe ich mich versah, stand Chris in der Küche und schrie Jeff an. Jeder Teil von mir wollte einfach gehen. Es fühlte sich so schrecklich an, dazwischen zu sein. Sie stritten etwa 5 Minuten, während ich schweigend dasaß. Chris stellte sich vor Jeff, der noch immer saß. Irgendwann versuchte Jeff aufzustehen, aber Chris schubste ihn zurück. Da griff Jeff nach dem Fleischmesser auf dem Tisch und hielt es Chris entgegen. Chris wich zurück und sagte, »Was? Willst du mich abstechen?« Jeff stand auf und hielt das Messer an den Hals seines Freundes. Chris wich weiter zurück, bis er gegen die Wand prallte, aber Jeff hörte nicht auf. Bevor ich es begriff, lagen beide auf dem Boden, Jeff obendrauf. Ich sah nicht genau, was passierte, aber ich begann Blut zu sehen. Jemand war geschnitten und ich war mir ziemlich sicher, dass es Chris war. Vielleicht war es ein Unfall während des Kampfes, aber trotzdem. Mein Date hatte buchstäblich seinen Mitbewohner vor meinen Augen erstochen. Ich konnte es nicht glauben. Das war genug für mich. Ich stand auf und ging zur Tür. Auf dem Weg warf ich einen Blick auf Chris. Er lag noch immer am Boden, aber es blutete nicht stark. Es schien, als hätte das Messer seinen Arm getroffen. Als ich gehen wollte, versuchte Jeff, mich zum Bleiben zu überreden. Er stellte sich vor die Tür, immer noch das blutige Messer in der Hand. Ich zog meine Schuhe an und schlüpfte an ihm vorbei. Ich hatte Angst, er würde mich aufhalten, aber er ließ mich gehen. Draußen rannte ich zu meinem Auto. Meine Hände zitterten, als ich versuchte, es zu öffnen. Jeff folgte mir und versuchte, meinen Arm zu packen, aber ich schaffte es einzusteigen und die Türen zu verriegeln. Ich startete den Wagen und fuhr so schnell wie möglich weg, ohne zurückzuschauen. Während der Fahrt versuchte ich zu überlegen, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, ob ich die Polizei rufen sollte. Die beiden schienen mir beide gleich verrückt. Wenn Chris ihn anzeigen wollte, war das sein Problem. Ich war einfach dankbar, entkommen zu sein und wollte nie wieder etwas mit diesen Psychos zu tun haben. Unnötig zu sagen, dass das mein letztes Date mit Jeff war. Ein paar Tage später schrieb er mir und fragte, ob wir nochmal ausgehen wollten. Ich konnte seinen Mangel an Selbstwahrnehmung kaum fassen. Erwartete er wirklich ein weiteres Date nach all dem? Vielleicht gibt es Frauen, die auf gefährliche Typen stehen, aber ich gehöre nicht dazu. Ein Mann, der seinen Freund erstechen kann, ist zu allem fähig. Und damit will ich nichts zu tun haben. Vor einigen Jahren habe ich einige Dating-Apps genutzt, hatte aber nicht viel Erfolg. Matches waren selten für mich, aber ich ließ mich davon nicht entmutigen. Damals war Dating nicht meine Priorität, also war ich zufrieden damit, in den letzten 6 Monaten nur ein paar Mal ausgegangen zu sein. Eines Tages hatte ich ein Match mit einem Mädchen namens Amanda auf Tinder. Sie hatte einen großartigen Sinn für Humor und nach ein paar Tagen Unterhaltung beschlossen wir, uns am Wochenende auf einen Kaffee zu treffen. Amanda schlug ein Lokal in unserer Stadt vor und danach einen Spaziergang im Park. Ich kannte die Gegend nicht gut, aber als ich sie bei Google nachschlug, sah ich, dass es nicht die beste Ecke der Stadt war. Das East End hat den Ruf, gefährlich zu sein, obwohl es einige neue Gebäude gibt und sie versuchen, es aufzuwerten. Trotzdem ist es kein guter Stadtteil. Ich nahm ihren Vorschlag an, weil ich sie eigentlich kennenlernen wollte. Wir blieben die Woche über in Kontakt und tauschten täglich ein paar Nachrichten aus. Als das Wochenende kam, war ich aufgeregt und auch nervös. Ich gehe nicht oft aus, deshalb werde ich immer etwas angespannt. Ich kam etwas zu früh, bestellte einen Kaffee und setzte mich an einen Tisch draußen. Es gab eine große Terrasse neben dem Bürgersteig, von der aus ich sie gut sehen konnte, während ich wartete. Pünktlich sah ich sie zur Cafeteria laufen. Sie war genauso hübsch wie auf ihren Fotos. Es war ziemlich spät für ein Kaffee-Date. Ich glaube, es war 20 Uhr und das Lokal machte bald zu. Da es bereits dunkel wurde und wir den Abend nicht beenden wollten, beschlossen wir, wie von ihr vorgeschlagen, im Park spazieren zu gehen. Während wir liefen, fühlte ich mich unwohl. Es war eine Gegend, in der man nach Einbruch der Dunkelheit nicht sein wollte. Aber ich wollte stark wirken und sagte nichts. Der Park war eigentlich nachts wunderschön, mit Laternen, die die Wege beleuchteten. Ich hatte erwartet, dass es düsterer aussehen würde, aber die Stadt hatte wohl Verbesserungen vorgenommen. Wir gingen eine Weile und plauderten. Am Parkeingang waren einige Leute, aber als wir weiterliefen, wurde der asphaltierte Weg zu Kies und die Laternen wurden spärlicher. Ich wurde nervös. Irgendwann wollte ich umkehren und sagte Amanda, wir sollten besser zurückgehen, aber sie bestand darauf, weiterzugehen, weil sie die Bäume hinten sehen wollte. Ich zögerte, gab aber dem Druck nach. Wir waren auf einem weniger frequentierten Weg. Rechts war ein Waldgebiet und links ein offenes Feld. Die letzte Laterne war mindestens 30 Meter hinter uns. Wir waren fast am entlegensten Ende des Parks, als zwei Männer aus dem Nichts auftauchten. Sie trugen Kapuzen und einer hatte ein Messer. »Gebt uns euer Geld und eure Handys«, forderte einer mit einer leisen, unheimlichen Stimme, als würde er sie verstellen. Der Schock traf mich wie ein Schlag in den Magen. Ich war noch nie überfallen worden. Mein erster Instinkt war, Amanda zu beschützen. Ich erinnere mich, dass ich ihr sagte, sie solle ruhig bleiben. Wir würden ihnen nur geben, was sie wollten. Ich holte mein Portemonnaie heraus, versuchte die Hand ruhig zu halten und gab es ihnen zusammen mit meinem Handy. Amanda tat dasselbe. Die Räuber nahmen unsere Sachen und flohen, genauso schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht waren. Für ein paar Momente standen Amanda und ich einfach da, schweigend. Ich war den Tränen nahe, die Hände zitterten, der Atem ging schnell. Es war eine erschreckende Erfahrung. Dann sah ich Amanda an und war überrascht, wie ruhig sie wirkte. In dem Moment dachte ich, sie sei unglaublich stark. Natürlich wollte ich die Polizei rufen, aber unsere Handys waren weg. Wir mussten Hilfe suchen. Wir rannten zurück zur Cafeteria, aber sie war bereits geschlossen. Daneben war ein Spätkauf. Also gingen wir hinein und baten darum, die Polizei zu rufen. Als sie kamen, erklärte Amanda, was passiert war. Ich stand hinter ihr und hyperventilierte. Ich konnte mich immer noch nicht beruhigen. Man sieht so etwas in Filmen, aber im echten Leben mit einem Messer bedroht zu werden, ist eine Erfahrung, auf die ich nicht vorbereitet war. Die Polizisten schienen verständnisvoll, aber nicht sehr optimistisch, dass sie die Räuber fassen würden. Sie waren schnell gewesen und hatten ihre Gesichter verdeckt. Sie brachten uns im Streifenwagen nach Hause. Bis Mitternacht hatte ich mich genug beruhigt. Dann öffnete ich Tinder auf meinem Computer. Sie haben auch eine Webversion, die ich manchmal nutze. Ich wollte sehen, ob Amanda online war. Eine entfernte Möglichkeit, da ihr Handy auch gestohlen worden war. Aber das Erste, was mir auffiel, war, dass sie mich bereits aus ihren Matches entfernt hatte. Ich war einige Minuten verwirrt. Einerseits überraschte es mich, dass sie überhaupt Zugang zu ihrem Account hatte. Andererseits hatten wir gerade einen Überfall zusammen durchgestanden. Das Date war vor dem Vorfall nicht unglaublich gewesen. Aber ich dachte, wir würden wenigstens in Kontakt bleiben. Als ich die Details des Abends durchging, begann ich zu vermuten, dass sie vielleicht von Anfang an involviert war. Sie hatte das Treffen vorgeschlagen und darauf bestanden, tiefer in den Park zu gehen. Außerdem war ihre Ruhe nach dem Raub verdächtig. Bis heute bin ich mir nicht sicher, ob ich in eine Falle gelockt wurde, aber es gibt einige Anzeichen, die mich denken lassen, dass sie damit zu tun hatte. Ich habe der Polizei meine Vermutungen nicht mitgeteilt. Ich weiß, es klingt, als hätte ich zu viel Zeit mit Theorien verbracht, aber ich kann nicht anders, als mich zu fragen. Einige Monate später sah ich Amanda sogar auf einer anderen Dating-App. Ich versuchte, sie erneut zu kontaktieren, aber es gab keine Antwort. Ich bin mir nicht sicher, was ich denken soll. Vielleicht wollte sie nicht riskieren, für das, was sie getan hatte, entdeckt zu werden. Oder vielleicht hat sie meine Feigheit während des Dates abgeschreckt. Ich heiße Darcy und das ist mir vor etwa einem Jahr passiert, als ich 24 war. Damals nutzte ich mehrere Dating-Apps, darunter auch Tinder. Ich suchte eine ernsthafte Beziehung. Daher mag es seltsam erscheinen, dass ich Tinder wählte, aber für mich war es einfach eine Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Was danach passierte, lag bei mir. Eines Nachmittags nach der Arbeit war ich in meiner Wohnung. Der Fernseher lief und ich swipe durch Profile auf Tinder. Die meisten waren Absagen, aber ab und zu stach eines hervor. Eines davon war Sam. Was mich an ihm faszinierte, waren seine guten Fotos. Und als ich nach rechts swipete, hatten wir sofort ein Match. Wir unterhielten uns eine Stunde lang. Seine Nachrichten waren witzig und intelligent und er lud mich auf ein Date ein. Ich stimmte zu, etwas trinken zu gehen. Wir plauderten noch ein wenig und ich erfuhr, dass er in der Nähe meiner Arbeit wohnte. Also verabredeten wir uns für Donnerstag in einer nahegelegenen Bar. Am Tag des Dates schrieb mir Sam, als ich das Büro verließ, dass er bereits am Treffpunkt sei. Ich ging schnell, um ihn nicht zu lange warten zu lassen. Als ich eintrat, schaute ich mich nervös um, falls sein Aussehen nicht mit seinen Fotos übereinstimmte. Das war mir schon passiert. Ein Mann, der mindestens 10 Jahre älter war als angegeben, und ein anderer, der gefälschte Fotos verwendete. Aber Sam sah gut aus. Die Fotos mussten aktuell sein, denn er trug sogar dasselbe Hemd wie auf einem davon. Er saß, also konnte ich nicht sagen, ob er über seine Größe gelogen hatte, aber vorerst war ich zufrieden. Sam hatte kurze blonde Haare und war muskulös. Er war 35, älter als die meisten Jungs, mit denen ich mich traf. Aber das war kein Problem. Wir setzten uns und bestellten. Es war ein seltsames Date, aber es lief nicht schlecht. Sam war lustig und charmant, schien aber nicht an mir interessiert zu sein. Er stellte mir keine einzige Frage. Er erzählte nur Witze und Geschichten. Es war unterhaltsam, aber ich hatte gehofft, uns besser kennenzulernen. Trotzdem hatte ich Spaß und dachte sogar daran, ihn wiederzusehen. Wir tranken nur ein Getränk und bestellten Essen. Gegen 23 Uhr beschlossen wir zu gehen. Ich wollte gerade einen Uber rufen, als Sam mich aufhielt und anbot, mich nach Hause zu fahren. Er sagte, er wohne in der Nähe, also überraschte mich das Angebot. Ich nahm an, dachte, es sei eine nette Geste. Wir gingen zu seinem Gebäude und fuhren in die Tiefgarage hinunter. Wir waren allein und ich wurde nervös. Ich fürchtete, es sei ein Plan, mich in seine Wohnung zu locken, aber das passierte nicht. Wir stiegen ins Auto und fuhren los. Als wir die Garage verließen, fragte Sam mich, wo ich wohne. Ich hatte es ihm vorher nicht gesagt. Ich nannte ihm die Gegend und er fuhr dorthin. Unterwegs entschied ich, dass es besser wäre, ihm nicht meine genaue Adresse zu geben. Als wir in meiner Nachbarschaft ankamen, bat ich ihn, mich beim 7-Eleven ein paar Blocks von meinem Zuhause entfernt aussteigen zu lassen. Sobald ich es sagte, sah er mich überrascht an. »Also willst du nicht, dass ich weiß, wo du wohnst, was?« »Swingendes«, sagte er. Ich schwieg einige Sekunden. Genau das dachte ich, aber ich wusste nicht, wie ich es sagen sollte, ohne ihn zu beleidigen. Ich merkte, dass er wütend war und es ernst meinte. »Nein«, »ich muss nur etwas kaufen«, log ich, aber er glaubte es mir nicht. Als wir am 7-Eleven vorbeifuhren, wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten steckte. Ich bat ihn anzuhalten, aber er weigerte sich. Ich begann zu weinen. Er beschleunigte und hörte nicht auf mich, als ich ihn anflehte, mich aussteigen zu lassen. Ich wollte es nicht tun, aber ich hatte keine andere Wahl, als um Hilfe zu rufen. Ich holte mein Handy heraus und entsperrte es. Sobald Sam den Bildschirm sah, versuchte er, es mir zu entreißen. Ich wich gerade noch rechtzeitig zurück und hielt es außer Reichweite. Ich wusste, dass er mir wehtun wollte, aber mit dem fahrenden Auto konnte er nicht viel tun. Ich bin sicher, er wusste, dass ich eine Fluchtchance hätte, wenn er anhielte. Wir bogen in eine Seitenstraße ohne Ampeln ein, also hielten wir nirgendwo an. Ich beugte mich zur Seite und versuchte, die 911 zu wählen. Da flehte Sam mich an. »Hör auf!« Ich sagte ihm, wenn er mich aussteigen ließe, würde ich niemandem etwas sagen. Es war eine glatte Lüge, aber ich war bereit, alles zu sagen, nur um aus diesem Auto zu kommen. Ich versprach, die Polizei nicht zu rufen, und schließlich hielt Sam an. Ich stieg auf den dunklen Bürgersteig aus. Sam versuchte, sich zu entschuldigen, während andere Autos hinter ihm warteten, aber ich sagte nur, alles sei in Ordnung, was auch immer nötig war, um wegzukommen. Endlich fuhr Sam davon und ich fühlte Erleichterung. Ich rannte nach Hause, sobald sein Auto außer Sicht war. Sobald ich die Tür schloss, rief ich die Polizei. Ein Beamter kam, um meine Aussage aufzunehmen. Ich erzählte ihnen, dass ich im Grunde entführt worden war und gab ihnen Sams Kontaktdaten. Dann gingen sie. Es wäre einfach gewesen, es auf sich beruhen zu lassen, aber ich denke, ich schulde es anderen, solche Dinge zu melden. Später erfuhr ich, dass die Polizei Sam nicht verhaften konnte, weil er alles abstritt. Es war mein Wort gegen seines, und das reichte nicht aus. Trotzdem ist es wichtig, solche Vorfälle zu melden, damit es eine Aufzeichnung gibt. Falls er so etwas noch einmal versucht, wird die nächste Person vielleicht ernster genommen als ich.